Im 1. Thessaloniker, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8, da heißt es: Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau oder sein eigenes Gefäß zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ganz strenges Wort des Paulus. Ich habe das überschrieben mit: Heiligung ist kein Hobby für Superfromme. Heiligung ist kein Hobby für Superfromme. Wir werden also als erstes sehen, Heiligung ist Gottes Wille. Als zweites werden wir Heiligung ganz konkret betrachten, was das heißt. Und als drittes nochmals uns deutlich vor Augen halten, dass Heiligung kein Hobby ist. Der grundlegende Teil des Briefes ist nun abgeschlossen. Mit weiter, oder man kann sagen, im Übrigen wendet sich der Brief nun einzelnen Fragen zu, die mit der Gemeinde besprochen werden müssen. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass Paulus ja genau diese Not hat, dass die Gemeinde noch nicht vollständig unterwiesen ist. Und dass hier noch Lücken zu schließen sind. Und zuerst greift Paulus die Lebensführung auf. Er schreibt übrigens nun: Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr auch von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln oder wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Wie ihr das auch tut. Aber dass ihr darin reichlicher werdet, zunehmt. Richtig, die Thessaloniker galten als eine vorbildliche Gemeinde. Dies haben wir in den vorangehenden Abschnitten deutlich gesehen. Paulus genügt das allein nicht. Er weiß, dass der Glaube an Jesus Wachstum zur Folge hat. Er weiß, dass man, wenn man an Jesus glaubt, nicht einfach stehen bleiben kann und sich jetzt einfrieren. Glaube an Jesus ist wachstumsorientiert. Dem Stand der Gemeinde nach leben sie sehr vorbildlich. Sie leben nach den Weisungen des Apostels, aber sie sollen darin noch viel mehr zunehmen. Sie können noch wachsen. Sie können noch weiterkommen. Vielleicht kann man das am Bild eines Säuglings deutlich machen. Jetzt haben wir ja gleich eben einen gesehen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt und gesund ist, so hat es alles, was es zu einer gesunden Entwicklung benötigt. Das Kind ist an sich vollkommen. Wer würde mit einem Säugling, nehmen wir jetzt an, mit Michael schimpfen, weil sie noch nicht laufen kann? Wer käme auf seine Idee, höchstens ein Dummkopf, der keine Ahnung von Entwicklung hat? Wer würde ein Baby strafen, weil es die Windeln voll macht? Niemand von uns. Jedoch macht dieser Säugling und auch Michael eine Entwicklung durch und die Fähigkeiten, die in ihm bereits angelegt sind, die kommen immer mehr zur Entfaltung. Indem es viel übt, wird es, und einige Male auf die Nase fällt, wird es wachsen und sich entwickeln. Und dann, wenn das Baby 20 Jahre alt ist und in die Windeln macht, dann könnte man schimpfen, wenn es nicht eine Krankheit ist. Genau so sieht es Paulus. Die Thessaloniker sind sehr vorbildlich, ihrem Alter entsprechend sehr reif. Sie leben vorbildlich in ihrem Stand, wo sie sind. Doch sind sie nicht ausgewachsen. Sie sollen nun Fortschritte machen. Sie sollen sich entwickeln in ihrem Charakter, in ihrem Lebensstil. Sollen sie wachsen Schritt um Schritt. Die Weisungen des Apostels sollen sie, den Weisungen sollen sie Folge leisten und sie beachten. Denn ihr wisst, sagt Paulus, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Und dieses Wort Gebote, oder man könnte sogar sagen Befehl, denn dieses Wort wird auch für militärische Befehle verwendet. Es handelt sich also nicht um eine Empfehlung, dass Paulus sagt, es wäre ganz nett, wenn ihr das so machen würdet. Nein, Paulus hat befohlen. Er hat gesagt, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann hat das diese Konsequenzen in eurem praktischen Leben. Die Unterweisung der Gemeinde war ganz praktisch. Nicht nur, dass man Lehren etwas, was man für wahr halten sollte, lehrte, sondern ganz praktische Weisungen in der Lebensführung. Und Paulus verwendet oft dieses Wort, um diese Weisungen deutlich zu machen. Paulus lag sehr viel an diesen Regelungen, denn es ging ihm nicht allein um die innere Erfahrung des Glaubens, ein Fürwahrhalten, sondern er forderte gleichzeitig praktischen Lebensvollzug. Wie dies zu geschehen hat, das überlässt er nicht allein den Gläubigen, sondern er gab ihnen klare Anweisungen. Paulus macht das, was im Missionsbefehl ausgesagt wird, wo es heißt, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das sagt Jesus. Nun begründet Paulus seine Aufforderung folgendermaßen, denn das ist der Wille Gottes, eure Heilung. Diesen Vers müssten Sie in Ihrer Bibel dick unterstreichen. Vielleicht hat sich schon manche gefragt, was der Wille Gottes ist. Und wie erkenne ich den Willen Gottes? Und die Seminare, wo es darum geht, den Willen Gottes zu erkennen, sind oft sehr gut besucht. Aber hier haben wir einige der wenigen Stellen in der Schrift, wo exakt ausgesagt wird, was der Wille Gottes ist. Unsere Heiligung. Genau das will Gott. Und wenn ich noch nicht weiß, was Gott jetzt konkret will, ob er will, dass ich im vollzeitlichen Dienst gehe, oder welchen Missionar ich unterstützen will, oder welche Frau die Frau meiner Zukunft ist, oder welcher Mann, wenn ich das alles nicht weiß und sage, Herr, was ist dein Wille? Eins kann ich immer tun. Heiligung. Heiligung, das ist der Wille Gottes für jeden von uns. Dieser Wille hatte Gott bereits für sein Volk Israel, denn er sagte im dritten Buch Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott ist heilig, deshalb sollen wir auch heilig sein, eben so wie es Paulus auch sagt, seiner würdig leben. Gott zu gefallen suchen, sich darum zu kümmern, was gefällt Gott. Nun klingt das vielleicht ganz nett, dass wir uns heiligen sollten und demnach heilig werden. Aber was heißt das denn konkret? Diese Stelle im dritten Buch Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin auch heilig, ist die Einleitung in die Gesetze, vor allem in moralische Gesetze, ethische Gesetze für das Volk Israel. Heilig sein hieß für das Volk, dass sie diese Gesetze befolgen und dadurch erweisen sie sich als heilig, als Gott zugetan. Das ist an sich Heiligkeit, dass ich Gott zugetan bin. Heilig sein ist im Alten Testament nicht ein Gefühl oder ein Zustand, sondern ein praktischer Vollzug der Ordnungen, die Gott eingesetzt hat. Dazu gehört beispielsweise auch die Forderung der Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist nicht ursprünglich ein neutestamentliches Zitat oder eine neutestamentliche Aussage, sondern steht schon bereits im Alten Testament. Genauso ist auch die Heiligkeit eines Christen nicht ein Gefühl, sondern sie wird erlangt durch das Leben in den Ordnungen Gottes. Dass aber keiner falsche Rückschlüsse zieht. Durch das Beachten der Ordnungen Gottes kann ein Mensch die Erlösung nicht erlangen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Denn Werke erlösen die Menschen nie und nimmer. So halten wir nun dafür, sagt Paulus, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke durch den Glauben. Vor Gott gelten also keine menschlichen Leistungen. Denn nur der Glaube an Jesus kann den Menschen erlösen und somit vor Gott gerecht machen, nicht die Werke. Ich kann nicht sagen, mich interessiert Jesus überhaupt nicht. Dafür lebe ich in den Ordnungen Gottes. Dann habe ich schon die grundlegendste Ordnung Gottes völlig missachtet. Jesus ist um unser Sünde willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Jesus hat das gemacht für uns, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, heilig zu werden, in der Heiligung zu leben. Das ist nur möglich, wenn ich grundlegend mal erlöst bin und errettet. Vielleicht leben Sie ein beachtlich gutes Leben. Vielleicht können Sie sich sogar mit einem messen, der sagt, er glaube an Jesus. Das ist gut möglich. Vielleicht übertreffen Sie ihn sogar in der Lebensführung. Was nicht unbedingt ein gutes Zeugnis ist für den, der sagt, er glaube an Jesus. Aber es ist leider möglich. Aber wenn Sie noch so gut leben, aber nicht in den Augen Gottes gerecht und erlöst sind, wenn Sie nicht an Jesus glauben, dann gilt das in den Augen Gottes nichts. Dann haben Sie mit Gott noch keinen Frieden. Darum geht es. Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Haben Sie diesen Frieden? Haben Sie Frieden mit Gott? Solange Sie diesen Frieden mit Gott nicht haben, ist alles, was ich jetzt sage, als nächstes, nicht für Sie. Sie sind völlig überfordert. Sie können damit gar nichts anfangen, weil der Friede Gottes in Ihnen noch fehlt, weil die Kraft Gottes in Ihnen dann nicht wirksam ist. Das, was ich jetzt sagen werde an praktischer Heilung, kann nur wirklich echt vollzogen werden und gelebt werden, wenn ich Frieden mit Gott habe, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Und dazu möchte ich Sie einladen, dass Sie diesen Schritt tun, und ich bin gerne bereit, Ihnen das noch näher zu erklären. Wer diesen Frieden nun hat, der soll nun auch Früchte des Glaubens haben. Die Rettung kann man nicht verdienen, aber durch unser Leben können wir uns dankbar erweisen, indem wir uns heiligen, indem wir fragen, was können wir tun, um Gott zu gefallen. Wenn ich einen vor dem Ertrinken rette, was wird er überlegen? Der wird überlegen, was kann ich jetzt tun, wenn er einigermaßen bei Menschenverstand ist, um meinem Retter eine gewisse Dankbarkeit entgegenzubringen. Und genau so sollen wir denken von unserem Glauben. Jesus hat mir alles geschenkt. Gott hat mich frei gemacht von allem, und jetzt suche ich danach zu trachten, so zu leben, dass er Freude haben kann. Hätte er mich nicht gerettet, ich wäre ertrunken. Heiligung konkret. Nun greift Paulus einige Aspekte heraus, die für die Heiligung wesentlich sind. Er geht also ähnlich vor wie das dritte Buch Mose. Er spricht drei Schwerpunkte an. Unzucht, Ehe, Geld und Macht. Also es ist eins, Geld und Macht gehört ziemlich eng zusammen. Als erstes nennt er die Unzucht. Haltet euch fern von Unzucht. Die Möglichkeit zur Unzucht, die Möglichkeiten zur Unzucht waren in Thessalonik, in einer Hafenstadt, sehr vielfältig. Sicherlich sind auch einige aus diesem Milieu zu der Gemeinde gekommen oder hatten Kontakt zu Menschen, die in solchen Kreisen verkehren. Mit Unzucht soll ein Christ aber nichts mehr zu tun haben. Dazu gehören sicherlich Hurerei, Ehebruch und allerlei Perversionen, die gar nicht ausgesprochen werden sollen, schon gar nicht hier von der Kanzel. Paulus war sich bewusst, dass dies ein Schwachpunkt bei uns Menschen ist. Deshalb die klare Aufforderung, sich davon fernzuhalten. Denn wer sich der Unzucht nähert, der kann sich die Finger ganz, ganz arg verbrennen. Unsere Zeit quillt über mit allerlei Variationen von Unzucht. Die Werbung ist sich der Schwäche des Menschen auch bewusst und arbeitet ganz gezielt mit dem Werkzeug der Erotik. Da haben Sie schon mal eine Autowerbung gesehen. Oder wie viel Prozent Autowerbungen haben Sie beispielsweise ohne Frau gesehen? und so weiter. Wird ganz gezielt eingesetzt, nicht nur schon, auch nur schon von den Formen her, wird ganz gezielt mit Erotik gearbeitet. Ich las einen Artikel über einen privaten Fernsehsender. Da wird ausgesagt, dass ihre Moral wird von der Einschaltquote bestimmt. Je erotischer eine Sendung ist, auch wenn sie völlig geschmacklos und fantasielos ist, je höher sind die Einschaltquoten. So wird heute gearbeitet. Wie können wir uns noch fernhalten von all diesen Einflüssen? Kann ich mich denn überhaupt diesen Einflüssen entziehen, wenn ich durch die Straßen laufe? Hier ist mir Hiob sehr hilfreich. Hiob, ein Vorbild im Glauben, im Vertrauen Gott gegenüber. Und Hiob sagt im Hiob 31, Vers 1, ist das zu lesen, eine Bibelstelle, die man sich merken sollte. Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Jetzt dieser Hiob, das ein Vorbild im Glauben ist, hat eines gemacht, er hat sich selber eingestanden, ich bin in der Lage, lüstern zu sehen. Ich bin in der Lage, eine Jungfrau lüsternd anzusehen. Er hat sich das eingestanden. Er hat nicht gesagt, ich bin erhaben über allem, sondern er hat sich eingestanden, ich bin in der Lage, das zu tun. Aber ich mache mit meinen Augen einen Bund, dass ich es nicht tun werde. Hast du schon einen Bund mit deinen Augen gemacht? Zum Beispiel beim Fernsehen, wenn Filme kommen mit so lockeren Szenen und man weiß es schon vorher. Während dem Film abschalten, ist viel schwieriger als gar nicht einschalten. Oder die Zeitschriften und so weiter. Hast du schon einen Bund gemacht und gesagt, das kommt für mich nicht in Frage? Oder wenn mir das begegnet, dann blicke ich weg, weil ich zu schwach bin, um dem Stand zu halten. Aber ich will mich nicht der Unzucht hingeben. Was unsere Augen vermögen, sagt das Buch Sprüche in einer wirklich ergreifenden Weise. Unterwelt und Abgrund werden niemals satt. Und der Menschen Auge sind unersättlich. Unersättlich. Und ich garantiere Ihnen auch Ihre Augen, und mögen sie noch so wiedergeboren sein, auch die sind unersättlich. Und auch Sie kommen, auch wenn Sie neues Leben haben, nicht darum herum, Grenzen zu ziehen und mit Ihren Augen einen klaren Bund zu machen, zu sagen, das kommt nicht in Frage. Jesus sieht diese Gefahr auch als sehr bedrohlich an, wenn er sagt, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiße es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Jesus sieht diese Macht, diese Kraft von unseren Augen, die Unersättlichkeit. Es könnte sein, dass du heute Zeitschriften wegwerfst, wenn du nach Hause kommst, die du immer so heimlich liest und irgendwie vor dir rechtfertigst, ist ja gar nicht so schlimm. Vielleicht merkst du, ich betrüge mich selbst. Ich gebe nach der Lust meiner Augen. Oder vielleicht kommt der eine oder andere mit seinem Fernseher nicht zurecht. Dann gib ihn doch weg. Ich hatte noch nie einen Fernseher. Jetzt habe ich nur einen, wo ich Video gucken kann, aber keine Sender hereinbekomme. Warum? Weil ich zu schwach bin. Weil ich mit dem Fernseher nicht umgehen kann. Deshalb habe ich keinen. Wenn Sie umgehen können, dann mag ich Ihnen dieses Gerät gönnen. Wenn Sie aber nicht umgehen können, dann bringen Sie es doch weg. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen. Leider wurden schon viele Augen von Gläubigen verführt. Viele wurden genau dieser Bereich zum Verhängnis. Nicht nur Männer, auch Frauen. Mache einen Bund mit deinen Augen. Stehe zu deinen Schwächen. Spiel nicht der Starke, als ob du über allem erhaben bist. Das bist du nicht. Das bist du nicht. Du musst deine Grenzen kennen und wissen, was du tust und was du nicht tust. Du entscheidest, was du tust. heilige dein Leben in dieser Hinsicht. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen eine radikale Reinigung nötig und ich bin gerne bereit zum Gespräch. Seien es Fantasien oder was auch immer. Ich sage Ihnen, was Sie durch einen Film in Ihre Seele hineinprojizieren, das bringen Sie nicht so schnell wieder heraus, wie Sie es hereingebracht haben. Das kann ich Ihnen garantieren. Was Sie an Bildern aufnehmen, auch im sexuellen Bereich, das bringen Sie nicht so schnell raus, wie Sie reingekommen sind. Und dann sagt man, oh Gott, warum lässt du zu, dass ich von solchen Fantasien belästigt bin und so weiter. Und jammert. Ja, wer hat die Bilder hereingelassen, Gott oder ich? Täuschen wir uns nicht. Vielleicht braucht der eine oder andere eine radikale Reinigung, die dann vielleicht nicht nur von heute auf morgen geht, sondern dass ein Prozess ist, der einige Zeit dauern kann, weil die Bilder rauszubekommen länger dauert, als sie reinzubekommen. Aber pack es an, reinige dich und heilige dein Leben. Zweiter Bereich ist die Ehe. Auch hier ein Bereich, der ziemlich anfällig ist. Wenn zwei Christen verheiratet sind, so muss das noch lange nicht heißen, dass man miteinander sorgsam umgeht. Auch in christlichen Ehen ist oft sehr viel Not. Und man wagt es nicht auszusprechen, weil man weiß, man dürfte eigentlich keine Schwierigkeiten haben, spricht man nicht darüber. Es darf nicht so sein. Was nicht so sein darf, ist nicht. Mit diesem Trick hat der Teufel schon viele Ehen völlig kaputt gemacht, weil man nicht bereit gewesen ist, sich einzugestehen, wir haben jetzt Schwierigkeiten und jetzt fragen wir mal jemanden. Und jetzt öffnen wir uns mal. Und bringen, auch wenn das nicht schön aussieht, jetzt sind wir mal bereit, an unserer Ehe zu arbeiten. Viel, viel Not, auch in christlichen Ehen. Weil man meint, was nicht sein darf, ist nicht. Und oft ist das, was nicht sein darf. Aber man stellt sich dann diesen Problemen nicht. Man verdrängt es und auf einmal bricht das mit ganzer Wucht in eine Beziehung hinein. Und dann hat man den Eindruck, jetzt springt alles auseinander. Paulus gibt eine Anweisung. Und ein jeder von euch suche seine eigene Frau, so übersetzt der Luther, zu gewinnen. Elberfeld übersetzt mit Gefäß, was dem Grundtext eigentlich entgegenkommt oder entspricht. In Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Paulus übersetzt also hier nicht mit Frau, also schreibt nicht von einer Frau, sondern von einem Gefäß. Ein Gefäß zu gewinnen. Und wenn solche Stellen in der Bibel vorkommen, dann ist in der Theologie natürlich die X-Varianten gibt es dann, was er gemeint haben könnte. Ich neige zu folgender Ansicht. Paulus schreibt im Römerbrief vom Töpfer, Gott, also Gott der Töpfer, und vom Gefäß, dasselbe Wort, das hier in unserem Text steht, das ist der Mensch. Auch im Korinther beschreibt er den menschlichen Körper als ein Gefäß. Paulus möchte, so meine ich, mit diesem Wort zweierlei ausdrücken, für das er ansonsten eine viel längere Umschreibung gebraucht hätte, hätte er das umschreiben wollen. Erstens, das Wort bezieht sich nicht nur auf die Frau, also nicht nur der Mann soll seine Frau zu gewinnen suchen, sondern auch die Frau soll den Mann zu gewinnen suchen. Deshalb Gefäß. Wenn er nur Frau geschrieben hätte oder Mann, dann wäre das einseitig. Aber jeder soll den anderen zu gewinnen suchen, denn Paulus wusste auch, dass Frauen nicht immer brav sind, weil sie Frauen sind. Auch Frauen können andere Wege gehen. Auch Frauen können unsorgsam mit ihrem Partner umgehen, nicht nur die Männer. Und Paulus wusste, dass mit dem Gefäß erreicht er beide Geschlechter, diesem Ausdruck. Und als zweites meine ich, dass Paulus mit diesem Wort den körperlichen Umgang miteinander hervorhebt. Also die Ehepartner sollen sich nicht in gieriger Lust begegnen, wie die Heiden, sondern in Heiligkeit und Ehrerbietung. Also Wohlwollen für den anderen, so wie es Paulus den Korinthern deutlich macht, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Die Bibel ist sehr offen, auch in diesem Bereich. Paulus führt dies an, weil er um die Verletzlichkeit gerade in diesem Bereich, gerade auch im körperlichen Bereich, weiß. Er sah ja auch, wie die Heiden in ihren Ehen lebten. Bei den Christen soll es nicht so sein. Es darf nicht so sein. Und trotzdem, ich habe gestern gehört, in Amerika wurde eine Untersuchung gemacht von Gemeinden und von, nicht Gemeinden, also von Gläubigen und Ungläubigen. Und was erschütternd ist bei dieser Untersuchung, ist, dass die Probleme, die Sünden bei den Gemeinden, bei den Gläubigen genauso häufig vorkommen wie bei den Ungläubigen. Erschütternd. Paulus sagt, bei euch soll das nicht so sein. Bei euch sollen nicht Zustände herrschen wie bei den Heiden, bei denen, die Gott nicht kennen und ihnen gegenüber, ihm gegenüber sich nicht verantwortlich wissen. Auch hier sollen wir uns in den Beziehungen heiligen und, wenn es nötig ist, Hilfe beiziehen. Als drittes erwähnt Paulus das Geld oder die Macht. Niemand geht zu weit und übervorteilt seinen Bruder im Handel. Das heißt, man soll sich nicht unrechtmäßig bereichern an einem anderen. Einer, der übervorteilt, der holt für sich immer die meisten Vorteile heraus. Und man übersetzt übrigens das Hauptwort dieses Wortes übervorteilen oft mit Geiz. Paulus fordert sogar, dass man die Leute in der Gemeinde, die geizig sind, meiden soll. Ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger. Mit einem solchen sollt ihr auch nicht essen. Die Gemeinde soll rein und heilig gehalten werden. In Epheser spricht er davon, dass ein solcher Mensch ein Götzendiener ist. Auch hier im Bereich Macht und Geld ist schon mancher Christ und vollzeitliche Mitarbeiter zu Fall gekommen. Man kann sich nämlich ganz gediegen, unter schönem Vorwand stets seinen eigenen Vorteil suchen, mit frommen Worten. Wie der Bub, der seine Mutter fragt, Mami, kannst du mir 50 Rappen geben für einen alten Mann? Die Mutter ist ganz gerührt über ihren Sohn, dass er einem alten Mann so etwas etwas weitergeben möchte. Das ist aber lieb von dir, Kindchen, oder Kurtchen hieß dieser Junge. Wo ist denn der alte Mann? Kurtchen strahlt sie an und sagt, er steht vom Supermarkt und verkauft Softeis. Das schaffen wir in unserem Glauben, ist tatsächlich so. So fromm können wir sein. So clever sind wir auch als Gläubige. Hüten wir uns davon. Werden wir wach, aufmerksam. Auch wir müssen stets wachsam bleiben und uns bemühen, dass wir uns heiligen. Und als letztes, Heiligung ist kein Hobby. Heiligung ist also kein Hobby. Dass wir betreiben oder nicht betreiben als Gläubige. In dem Sinne, wir haben einige in der Gemeinde, die machen in der Jungschararbeit mit, die anderen gehen in den Hauskreis, wir gehen in den Chor und einige, die Superfrommen, die heiligen sich. Nein, Heiligung ist kein Hobby. Heiligung ist eine ernste Sache, die Gott von uns und von jedem von uns erwartet. Es ist sein ausgesprochener Wille. Paulus macht dies deutlich, indem er aufzeigt, dass Gott darüber richten wird. Denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt haben und bezeugt haben. Sicherlich wären Sie erstaunt darüber, wenn ich so massiv auffahren würde und sagen, jetzt wird der Herr ist Richter über deine Sünde. Pass auf, wenn du da weitermachst, wird der Herr dich richten. Aber genau diesen Nachdruck gibt Paulus. Paulus macht das so eindrücklich, weil es eine Tatsache ist. Und wohlbemerkt, dies sagt Paulus der Gemeinde, den Gläubigen, nicht den Ungläubigen. Er sagt den Gläubigen, Gott wird darüber richten. Er wird euch zur Rechenschaft ziehen, nicht den Ungläubigen. Diese Stellen, die schieben wir immer gerne der Welt zu. Ja, ja, Gott wird richten über sie, über die Unholde. Nein, er wird auch über uns richten. Er wird nicht einfach alles dulden, was seiner Heiligkeit entgegensteht. Gott denkt nicht, jetzt habe ich ihn gerettet, jetzt kann er machen, was er will. Gott hat Erwartungen an uns. Das muss auch mal gesagt werden. Er schenkt uns alles, hat uns alles gegeben, aber er erwartet auch etwas von uns. Altentestamentliche Aussage, wenn sie zum Stiftshütte kommen, sie sollen nicht mit leeren Händen kommen. Gott erwartet etwas von uns. Er hat uns ja neu gemacht. Denn Gott hat uns nicht berufen aufgrund der Unreinheit, schreibt Paulus weiter, sondern zur Heiligung. Gott hat uns also nicht berufen und gerettet, weil wir unrein sind, sondern er hat uns gerettet, damit wir heiliger werden. Er hat uns zur Heiligung berufen, zum Dienen. Und gleich nochmal schiebt Paulus eine scharfe Bemerkung hinterher. Wer das nun verachtet, er sagt, das geht mich nichts an. Und mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Wer das verachtet, und wer so lebt in Unzucht, wer in der Ehe lebt, wie sich's nicht gebührt, wer Macht und Geldgier anheimgefallen ist, der verachtet nicht Menschen, obwohl das immer auch mitschwingt, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Der verachtet Gott. Damit macht er die ganze Tragweite deutlich, denn wer nicht bereit zur praktischen Heiligung ist, der verachtet Gott, auch wenn er noch so fromm erscheinen mag. Sünde, welcher Art auch immer, ist bei Gott keine Bagatelle. Und wenn es um Sünde geht, da denke ich, da sind wir mit uns manchmal unheimlich großzügig. Unheimlich großzügig. Und mein Gott muss mich ja verstehen in meiner Sünde. Und ich will es nochmal sagen, ich werde Ihnen das noch vielmal sagen, jede Sünde ist erklärbar. Jede. Ich kann jede Sünde verstehen. Jede. Jede Sünde hat Geschichte und Logik. Jede. Aber ist sie wegen dem richtig? Ist sie, weil sie sich erklären lässt und weil sie Geschichte hat und weil sie logisch ist in den Augen Gottes, richtig? Sünde welcher Art auch immer ist bei Gott keine Bagatelle. Und wir sehen oft in der Sünde nur die Nachteile, die sie uns dann vielleicht schlussendlich bringt, aber viel zu wenig, dass wir Gott in seiner Heiligkeit zutiefst beleidigt haben. Zutiefst. Wer das tut, verachtet Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat, der also die Möglichkeit hat, sich zu heiligen, der die Möglichkeit gibt, dass wir uns heiligen, der Heilige Geist in uns. Denn ohne den Heiligen Geist ist eine echte Heiligung schlichtweg unmöglich. Aber durch das wir den Heiligen Geist haben, ist sie möglich. Aber nicht vollautomatisch, wie wir das wünschen. Gott hat uns nicht den Verstand des Verstandes beraubt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und wir müssen entscheiden. Ich entscheide mich, ob ich ins Kino hineinlaufe und einen Sexfilm ansehe oder nicht. Das ist meine Entscheidung. Ich entscheide mich, ob ich den Playboy kaufe oder nicht. Nicht Gott. Ich entscheide mich, ob ich einer Frau nachgucke und anfange zu denken, was ich mit dieser Frau alles erleben könnte. Entscheide ich, nicht Gott. Aber Gott gibt mir durch den Heiligen Geist die Kraft, Nein zu sagen. Er gibt mir durch den Heiligen Geist die Kraft, in eine andere Richtung zu leben. Aber ich kann den Heiligen Geist abtöten. Ich kann ihn niederdrücken. Sein Sprechen, seine Mahnungen nicht wahrnehmen. Ich fasse zusammen. Heiligung ist kein Hobby für Superfromme. Heiligung ist Gottes ausgesprochener Wille. Wenn ich nach Gottes Wille frage, dann kann ich exakt sagen, das ist der Wille Gottes, deine Heiligung. Und Heiligung ist etwas ganz Konkretes und die Apostel verstehen Heiligung als etwas ganz Konkretes, als einen praktischen Lebensvollzug. Heiligung, dass ich mein Leben umgestalte. Dass ich mich fernhalte von Unzucht, dass ich die Ehe auch in Ehren halte, dass ich mich nicht von Geld und Macht hinreißen lasse. Es gäbe noch vieles mehr. Paulus hat jetzt mal diese drei genommen, das sind vermutlich drei wesentliche Punkte in unserem Leben, die uns immer wieder ziehen wollen. Und Heiligung ist wirklich kein Hobby. Heiligung ist nicht nur für Superfromme, sondern ist eine Selbstverständlichkeit und eine Notwendigkeit. Mit allem Ernst sollen wir danach streben, heiliger zu werden, das heißt Gott immer mehr zugetan zu sein, ihm zu gefallen, immer mehr zu fragen, Herr, was willst du, was ich tue? Und nicht zu fragen, was dient mir jetzt am besten? Das ist doch oft unsere Fragestellung. Wir brauchen Gott wie einen Befriedigungsautomaten und sagen, Herr, hilf mir und jammer da und jammer dort. Und Gott muss sich um uns drehen, es verdreht. Wir drehen uns um Gott. Wir sollen Gott fragen, wir sollen suchen, Herr, was gefällt dir? Das ist mir das Wichtigste. Das heißt, Heiligung heißt auch nicht, in allen Lehrfragen die richtige Antwort zu kennen. Es ist gut, wenn man sie kennt. Aber Heiligung heißt nicht, die richtigen Antworten zu kennen, hier in diesem Zusammenhang, sondern der praktische Lebensvollzug. Es nützt nichts, wenn ich die ganzen Weisheiten, die ganzen Lehren der Bibel exakt kenne und ich lebe in Unzucht. Gott verachtest du damit. Dann nützen die ganzen Erkenntnisse nichts, wenn das Leben nicht Schritt hält mit dem, was du weißt. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen und den Glauben, das Vertrauen gegenüber Gott in allen Belangen deines Lebens konkret werden zu lassen? Bist du bereit, wenn dir Gott jetzt in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst eine Sünde aufgedeckt hat, was mein Wunsch ist, wenn sie da ist, wenn er Licht hineingestrahlt hat und du vielleicht über dich selber erschrocken bist, vielleicht sogar Herzklopfen hast, dann sei dankbar, dann hat der Herr zu dir gesprochen. Bist du jetzt bereit, Buße zu tun? Bist du bereit, jetzt mit dieser Sünde zu brechen? Endgültig? Und Wege zu suchen, dass du nicht mehr sündigst? Wenn dein Problem Filme sind, dann nützt es nichts, wenn du einfach sagst, Herr, es tut mir leid, dass ich jetzt diese Filme gesehen habe, dann darfst du auch diese Filme nicht mehr sehen. Dann musst du ein Programm erarbeiten, das dir dazu hilft, dass du diese Filme nicht mehr ansiehst. Musst du dir die Wege versperren. Wenn du sagst, dieses Heft, das verleitet mich immer und bringt mich immer auf Abwege, dann kauf es nicht mehr. Bist du bereit, wenn der Herr durch den Heiligen Geist heute dir eine Sünde aufgedeckt hat, Buße zu tun, rechtschaffene Frucht der Buße, ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Gott wird sich darüber freuen. Amen. Ich bete mit uns. Und für dich ist es auch noch gut übrigens. Es ist dir, du kannst ein glücklicheres, ein echteres Glaubensleben leben, wenn diese Sünden ausgeräumt sind. Jetzt bete ich. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du auch uns manchmal ganz streng am Wickel nimmst. Dass wir wieder erkennen, wie wir vor dir stehen. Dass wir nicht alles so selbstverständlich hinnehmen. Sondern dass wir auch immer wieder mit deiner Heiligkeit konfrontiert sind. Und du bist ein wunderbarer, gnädiger Gott. Du hast uns alles gegeben. Alles geschenkt. Du hast uns die Kraft gegeben in unser Leben, durch deinen Heiligen Geist, dass wir nicht sündigen müssen, dass wir nicht Knechte der Sünde sein müssen, sondern dass wir frei werden können. Und du kennst jeden von uns. Du siehst in jedes Herz. Und Herr, decke in uns auf, was bereinigt werden soll, was dir nicht gefällt. Schenke, dass unser Leben so sich gestaltet, dass du Freude daran haben kannst, dass wir brauchbar sind für dein Reich, dass wir nicht in Unreinheit leben, sondern uns heiligen, vorwärts kommen, wachsen, so wie wir das auch an den Kindern sehen, dass wir uns entwickeln und reifen im Charakter und im Glauben fest werden. Herr, wir sind auf deine Hilfe, auf das Führen durch deinen Heiligen Geist angewiesen. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aber mit deiner Hilfe ist es möglich.